diese Beziehung kann jeder reinfallen. Ja? Also ich bin an sich keine schwache Persönlichkeit. Ich bin eigentlich ein starker Mensch und immer im Leben gewesen, genug Schicksalsschläge gehabt. Und da bin ich total schwach geworden. Ja? Und das bringt auch nichts, wenn dir Freundinnen sagen, der ist aber schon etwas eigenartig und wieso? Das nützt nichts, man hört es nicht, man nimmt es nicht wahr.
Manuela ist eine diplomierte Krankenpflegerin in Wien. Vor 3 Jahren beginnt sie eine Beziehung mit einem geschiedenen Mann. Nach einiger Zeit bezieht sie eine eigene Wohnung im Mehrparteienhaus, in dem auch er wohnt. Sie will ihre Eigenständigkeit bewahren. Ihr neuer Partner ist damit gar nicht einverstanden und beginnt sie ständig zu kritisieren.
Er wollte halt nicht, dass ich diese Wohnung nehme. Er kam nicht drauf. Ja? Du hast keinen gescheiten Fernseher, badest mit irgendwelchen Ausreden. Wenn ich in deinem Bett schlafen würde, würde ich Kreuzweh kriegen. Also es kamen dann diese typischen, jetzt lassen wir uns halt mal Ausreden einfallen, dass wir da nicht drauf müssen. Interessanterweise, aber weil er sich für seine Wohnung geschämt hat, die ja immer im Chaos war. Ja? Wenn wir Gäste hatten, auch seine Familie, oder wenn wir irgendwas gefeiert haben, dann waren wir oben. Weil oben war es ja schön. Da konnte man ja der Familie zeigen, ist es eh schön. Da kam er rauf, ja? Sonst nie.
Als ihr Partner mit seiner beruflichen Situation immer unzufriedener wird, zieht er sich nicht nur immer mehr zurück, sondern lässt seinen Frust zunehmend an Manuela aus. Täglich fliegen ihr Schimpfworte und Vorwürfe um die Ohren.
Seine Familie hat nicht mit ihm gefeiert. Ja, was heißt, ich habe ihm zu Weihnachten meine Familie eingeführt. Es ist ununterbrochen krank, deine Eltern. Mich nerven deine Eltern so. Und so wie er Weihnachten feiert, was du immer mit dem Tisch. Also ich tue es nicht gern dekorieren. Das ist eins meiner Dings. Das hat er auch abgewertet. Das magst du nur wegen deiner Mutter. Du willst dir nur vor deiner Mutter angeben. Und der Christbaum. Ach, deine Christbäume, die sind echt immer scheußlich. Ja, es ist, und die Farben. Ich weiß nicht, dass du immer alles in 2 Farben machen musst. Kam wieder die Abwertung. Ja. Und immer zu Weihnachten, ja, und ich glaube, ich betrinke mich lieber zu Weihnachten, dass ich deine Eltern aushalte. Es ist immer Drama gewesen.
Eines Tages kommt es wieder zu einem heftigen Streit. Schreiend und schimpfend setzt ihr Partner Manuela vor die Haustüre und gleich ihren ganzen Hausrat dazu.
Also all das, was ich hatte, flog nicht. Er hat Körbe genommen und hat alles irgendwie reingeschmissen und hat es mir entlang der Stiegen zu meiner Wohnung aufgestellt. Und das Ganze war noch dazu eine Woche vor meinem 50. Geburtstag, wo ich eine ganz große Party geplant gehabt habe. Wo wir wieder bei dem Thema sind, Narzissten machen permanent Drama vor irgendwelchen Feiern, die nicht ihre sind. Also Weihnachten, wo ganze Familie zusammenkommt, oder Geburtstage von anderen Leuten, da machen sie immer Drama. Ne? Das heißt, sie stehen nicht im Mittelpunkt. Sie wissen, der andere hat jetzt Geburtstag, der wird jetzt gefeiert, noch dazu im Bezug auf 50er, das war doch mit sehr vielen Leuten in einer Lokalität mit Tanzen und allem drum und dran. Sein 50er war nicht so. Meiner war halt so. Und ich glaube, dass ihn das wahnsinnig gestört hat, weil da stand er absolut nicht im Mittelpunkt.
Manuela lebt seitdem getrennt. Aber innerlich, sagt sie, sehnt sie sich trotzdem immer wieder nach ihrem Partner. Sie spürt, dass sie nach wie vor von ihm abhängig ist.
Es ist nicht fein, aber es ist eine Sucht. Man wird süchtig, und zwar nach den schönen Momenten. Und diese Menschen machen, auch wenn man merkt, dass man sich distanziert, holen sie einen mit überschwänglicher Liebe wieder zurück mit dem Lovebombing. Er merkt einfach, sie entgleitet mir, ja. Und dann wieder lieb, ja. Und diese Momente machen einfach süchtig, ja. Und wir haben wirklich, das erstaunt auch meine Therapeutin, wir haben so viel gemeinsam. Was man wirklich gerne gemeinsam macht und mit Leidenschaft macht, ja. Und nach dem sehne ich mich, ja. Und deswegen kann ich ihm auch nicht verstehen, weil so eine Quelle, Narzissten haben ja Quellen, in dem Sinne ja keine Beziehungen, sondern Quellen, an denen sie sich nähern können, so eine Quelle zu finden, wird für ihn ja auch nicht leicht sein. So viele Übereinstimmungen wird er nicht mehr finden, ja. Und ich denke mir, ich auch nicht, ja. Ich bin anpassungsfähig, weil sonst hätte ich so lange nicht diese Beziehung getragen, ja. Aber wieder von null anfangen?
Manuela ist sich dessen bewusst, dass sie, solange sie sich auch nach der Trennung immer noch um die Beziehung bemüht, weiterhin leiden wird. Aber völlig allein dazustehen, das macht ihr noch größere Angst.
Wenn ich allein in meiner Wohnung sitze und wir keinen Ausflug oder was machen, ist es wie ein kalter Entzug. Ja? Ich kann nicht schlafen mehr, ich grüble den ganzen Tag drüber nach, ich höre 100.000 Podcasts, kann ich was ändern, ist es doch eine Chance, dass ich da ihm die Augen öffne. Nur um diese Droge wieder zu bekommen. Ja. Ich habe jetzt das Hirngespinst, Weihnachten kommt, die romantische Zeit kommt, und er sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, auf das warte ich. Ja. Und mein Hirn schreit aber, nein, um Gottes Willen, du das ja nicht. Ja. Man kann es fast nicht beschreiben. Und die Menschen verstehen einem auch nicht. Ja.
Genau genommen ist Narzissmus dann unbedenklich, wenn darunter ein positiver Narzissmus verstanden wird. Also ein Mensch, der ein gesundes, positives, stabiles Selbstwertgefühl hat, selbst wenn er im Leben Rückschläge erleiden muss. Solche Menschen sind anderen zugewandt und strahlen Wärme aus. Davon zu unterscheiden sind mehrere Formen des negativen Narzissmus, die in unterschiedlichen Graden ein gemeinsames Merkmal haben. Negative oder pathologische Narzissten sind vorwiegend sich selbst zugewandt. Sie leben nach dem Motto, im Leben geht es nur um mich. Die anderen haben mir zu geben und ich nehme das, was für mich passt. Um das zu bekommen, was sie wollen, manipulieren sie ihre Partner und erzeugen Abhängigkeit durch das Wecken ihrer Schuldgefühle ihnen gegenüber. Bärbel Wardetzki ist eine renommierte Narzissmus-Expertin. Die in München lebende Psychotherapeutin hat zur Problematik toxischer Beziehungen bereits viele Sachbücher verfasst.
Das Unglaubliche ist, wo das Gegenüber zu einem Teil von einem selber wird. Das ist ja kein unabhängiger Mensch mehr, sondern es wird ein Teil von mir und ich definiere diesen Menschen so, wie es für mich passt. Und es funktioniert. Dann sitzt man in der Falle und denkt sich, oh Gott, bin ich denn wirklich jetzt so ein Schwachkopf und bin ich wirklich so hässlich oder mache ich wirklich alles falsch? Wenn so jemand dann auch noch selber das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, dann fallen diese Dinge natürlich dann wiederum auf den Boden. Nach dem Motto, habe ich doch gleich gewusst, ich bin eh ein Schaf und ich brauche überhaupt nicht zu versuchen, aus der Beziehung rauszugehen. Ich finde nie wieder jemanden und ich bin undankbar und.
Eine gesunde partnerschaftliche Beziehung zeichnet sich durch ein freies Aufeinander-Einlassen aus, das von Vertrauen, Zuneigung und Ehrlichkeit im Umgang miteinander geprägt ist. Toxische, also vergiftete Beziehungen entstehen dadurch, dass zwei Menschen nicht als zwei unterschiedliche Individuen aufeinander reagieren. In der toxischen Beziehung wird eine temporäre Harmonie durch die Unfreiheit eines Partners erzwungen, der abhängig gemacht wird und sich abhängig machen lässt. Wie kommt es zu solchen Beziehungskonstellationen?
Sie lassen sich nicht genügend Zeit, um rauszufinden, wer ist denn der andere und wie tickt denn der andere überhaupt. Sondern sie sind verliebt und dann verwechseln sie Verliebtsein mit Liebe und mit Beziehung und lassen sich darauf ein. Und zwar geben sie ihr Herz jemandem in die Hand, den sie gar nicht kennen. Das ist, glaube ich, ein Hauptproblem. Dass man sozusagen das Bild von dem anderen für den anderen hält und nicht guckt, wie geht's uns denn miteinander? Ist es ein Mensch, dem ich vertrauen kann? Ist es jemand, der wirklich sich zu mir bekennt? Nicht einfach sagt, ach, du bist so toll und ich kann ohne dich nicht mehr leben. Das ist völlig uninteressant, sondern ist dieser Mensch wirklich präsent für mich und können wir miteinander etwas tun? Dieses Wir fehlt ja in diesen Beziehungen in der Regel. Ne? Da geht es ja nur um mich und um dich, aber nicht um ein Wir. Und da sind beide Geschlechter eigentlich sehr ähnlich, dass sie sich blenden lassen von dem ersten Schein, von dem schönen Schein. Dann haben sie viele Gefühle aktiviert und dann sitzen sie drin. Und dann kommen sie manchmal gar nicht mehr raus.
Wardetzkis Erfahrung nach tendieren Frauen eher dazu, in toxischen Beziehungen zu bleiben, weil sie sich leichter selbst kritisieren und unsicherer sind. Männer wiederum, die unter einer narzisstischen Partnerin leiden, steigen leichter aus solchen Beziehungen aus. Der Ursprung der narzisstisch abhängigen Haltung ist nicht nur, aber doch häufig verbunden mit Erfahrungen, die in der eigenen Kindheit gemacht wurden.
Gerade was zum Beispiel die narzisstische Ausbeutung anbelangt, das sind ja sehr häufig Kinder, die eine bestimmte Funktion für die Eltern erfüllen müssen, um deren narzisstisches Bedürfnis zu stillen. Das heißt, es geht nicht um das Kind primär, sondern es geht darum, was das Kind für die Eltern leisten kann. Das ist genau der Mechanismus, den sie dann als Erwachsene auch machen. Es geht mir nicht um dich, wer du bist, sondern es geht mir darum, wie du mich füttern kannst, ja, was für eine Funktion, die für mich erfüllen kannst. Also da machen sie genau dasselbe, was mit ihnen auch passiert ist. Und von daher hat man so das Gefühl, die saugen einen aus, weil sie eben von dem Gegenüber was wollen. Und wenn sie das dann nicht mehr kriegen, dann kann es sein, dass sie sagen, du bist nicht mehr interessant für mich, ich kriege von dir nicht das, was ich will, also suche ich mir jemand anderen.
Bärbel Wadecki sieht bei vielen Betroffenen, die in toxischen Beziehungen manipuliert und kontrolliert werden, eine schwach ausgeprägte Ich-Identität. Die Ich-Identität konnte sich deshalb nicht gut ausbilden, weil sie als Kinder und Jugendliche häufig Funktionen für enge Bezugspersonen übernommen haben und diesbezüglich manipuliert wurden.
Das ist, glaube ich, oftmals der Hintergrund, dass sie selber verführte oder, wie sie sagen, manipulierte Menschen sind und gar nicht merken, dass sie manipuliert werden, dass die Manipulation sich anfühlt wie Liebe. Das ist tragisch, ist richtig tragisch. Weil das ist nicht Liebe oder Kontrolle. Ne? Wo gehst du heute hin? Kann man auch sehen als, der andere interessiert sich dafür, was ich mache. Ja? Ist aber letztendlich nichts weiter als ich kontrolliere dich, weil ich will nicht, dass du ein autonomes, von mir unabhängiges Gegenüber bist. Sondern ich will, dass du die Person bist, die ich haben will. Und wenn ich das als Kind erlebt habe, dann ist das für mich Heimatfilm. Dann weiß ich vielleicht gar nicht, dass es was anderes gibt.
Für Freunde und Verwandte ist es kaum auszuhalten, wenn sie sehen, dass ein naher Mensch in einer toxischen Beziehung verstrickt ist und nicht imstande ist, da herauszukommen. Das Problem dabei, die darin Verstrickten realisieren meistens auch, dass sie verstrickt sind. Aber das Wissen alleine nützt ihnen nichts.
Viele sagen ja, ich weiß, dass das alles Schmarrn ist, was ich hier mache. Ich weiß, dass der Partner schlecht für mich ist. Ich weiß das alles. Ich weiß, dass der mich betrügt. Ich weiß, dass der mich belügt. Und ich komme nicht weg. Das kann eine Sucht sein. Ich meine, wir wissen alle, wie schädlich Rauchen ist. Wir rauchen trotzdem weiter oder rauchten früher trotzdem weiter. Wir wissen, wie schädlich Zucker ist. Wir essen trotzdem süße Torten. Ist das was anderes? Nein, im Grunde nicht. Das Wissen nützt uns an dem Punkt nicht viel. Sondern wir müssen es erleben und wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, nee, jetzt will ich das nicht mehr. Ich will mich nicht schädigen.
Warum geht narzisstischer Missbrauch und physische Gewalt nicht nur, aber überwiegend von Männern aus? Der aus Kärnten stammende forensische Psychotherapeut und Coach Alexander Heiden arbeitet als Antigewalttrainer beim Verein Männerberatung in Wien und in zahlreichen Gefängnissen. Die sogenannte Täterarbeit reicht von einjährigen Trainingsgruppen über Einzeltherapie bis hin zur Arbeit mit Gewalttätern in Justizvollzugsanstalten, die mehrjährige Haftstrafen absitzen müssen.
Diese destruktive Art, dass man in Gewalt seinen Ausdruck findet, hat oft mit Sprachlosigkeit zu tun, hat ganz viel mit Sozialisation zu tun, hat ganz viel mit dem, was wir Modelllernen nennen. Also der Sohn lernt vom Vater. Wenn in meiner Kindheit es üblich war, dass wenn der Vater am Abend, am Freitag vom Wirtshaus gekommen ist, dass dann zumindest ein paar Glaseln geflogen sind oder auch Ohrfeigen, dann ist das etwas, was Kinder sozusagen inhalieren. Sich möglicherweise sagen, so möchte ich nie werden, und ganz viele dieser Männer werden dann genauso. Aber diese Sprachlosigkeit zu sagen, ich weiß nicht mehr weiter, dann kommt dieses alte Grundmuster, da haut man am Tisch und dann löst sich das Problem. Und viele Männer gehen dann diesen Weg.
In der Männerberatung wird in Fällen häuslicher Gewalt generell mit einem opferschutzorientierten Ansatz gearbeitet. Das heißt, die Männerberatung ist vernetzt mit einer Opferschutzeinrichtung oder einem Gewaltschutzzentrum. Die Therapeuten und Trainer wissen also detailliert, welche Gewalttaten ihre Klienten verübt haben. Wenn ein gewalttätiger Mann verurteilt wird und das Gericht ihm zusätzlich ein Antigewalttraining auferlegt, dann wird er im Rahmen des Change-Programms der Männerberatung zunächst gescreent.
Also wir klären sozusagen im Vorfeld in einer klinisch-diagnostischen Untersuchung einmal die Persönlichkeitsstruktur des Mannes ab. Ja. Also auf welcher Persönlichkeitsebene befindet er sich? Klassische Strukturanalyse, MMPI, wo sozusagen verschiedene Aspekte von bekannten und renommierten Persönlichkeitsstörungen abgefragt und abgebildet werden. Und hier gilt es vor allem zwei Typen besonderes Augenmerk, das sind die antisozialen, narzisstisch geprägten Persönlichkeiten und die psychopathischen Persönlichkeiten.
Die psychopathischen Typen sind emotionslose und instrumentell denkende Menschen, die von ihrer Grandiosität überzeugt sind und ihr soziales Umfeld gemäß ihrer Bedürfnisse manipulieren. Sie sind der festen Überzeugung, besser zu sein als alle anderen und daher auch Besseres verdient zu haben. Sie glauben, dass sie alle anderen austricksen können und dass ihnen nie etwas passiert. Personen mit ausgeprägten Psychopathien hält Alexander Heiden für jede Art von Täterarbeit in der Gruppe für nicht geeignet.
Weil diese psychopathisch strukturierten Täter in der Regel intelligent sind, in der Regel vollkommen emotionslos und darauf aus sind, seiner Situation wieder rauszukommen. Also die manipulieren die Gruppe, den Gruppenleiter, die Gruppenleiterin, alle miteinander, die spielen Schauspiel, also da könnte man glauben, dass die alle im Reinhardt-Seminar waren. Also die spielen das alles perfekt runter, drehen sich hoch, putzen sich ab und gehen raus. Also das macht ganz, ganz wenig Sinn.
Solche Gefährder können allenfalls in mehrjährigen einzeltherapeutischen Settings behandelt werden. Für alle anderen eignet sich das Antigewalttraining. Ein Programm, das in 32 modulhaft aufgebauten Gruppensitzungen durchlaufen wird. Männer, die eine oder mehrere Gewalttaten verübt haben, lernen dort, wie sie auf kreative Weise die inneren Konflikte und ihre Sprachlosigkeit überwinden können. Oft handelt es sich dabei um Männer, die affektiv gewalttätig wurden. Das sind jene, die nach einer Gewalttat bereit sind, Verantwortung für die Folgen ihrer Tat zu übernehmen. Studien haben gezeigt, dass Gewalttäter, die kein Trainingsprogramm durchlaufen, mit 60%iger Wahrscheinlichkeit binnen eines halben Jahres wieder gewalttätig werden. Bei denen, die das Programm absolviert haben, sind es nur 30%. Anders ist es bei psychopathisch strukturierten Tätern. Sie setzen Gewalt als Mittel zum Zweck ein, um Macht und Kontrolle zu erhalten. Alexander Heiden.
Das heißt, die nutzen Gewalt, wie jemand anders sagt, ich brauche einen Hammer, ja? Ich muss einen Nagel reinhauen, da brauche ich einen Hammer. Und so nutzen die Gewalt, um irgendetwas zu erreichen. Emotionslos, können in der nächsten Sekunde mit ihrem kleinen Sohn spielen, aber vorher haben sie der Frau eine gedonnert. Ja? Im Gegensatz zu einer affektiven Gewalt, die sozusagen impulshaft passiert, da kann man ganz, ganz viel damit machen. Das kann man sehr elegant in so Trainingsgruppen auflösen, mit vielen Rollenspielen, mit viel Perspektivenwechsel, mit Möglichkeiten, dass Männer auch bei anderen lernen.
Was hilft Frauen, damit sie sich in gefährlichen Beziehungen schützen können oder auch diese verlassen, um ein gewaltfreies, eigenständiges Leben zu führen? Astrid Lampe leitet die Traumaambulanz in Innsbruck. In Beratung und Therapie geht es darum, dass die Betroffenen eine vertrauensvolle und haltgebende Beziehungserfahrung machen, die von Respekt und der Achtung persönlicher Grenzen gekennzeichnet ist.
Was wichtig ist, ist Selbstfürsorge, Selbstachtsamkeit, Selbstwert wieder ein Stück weit zu lernen. Und was oft hilft, den Frauen ein fantasierter oder vorgestellter Blick von außen zu sagen, wenn das jetzt deiner Tochter passieren würde, was würdest du ihr raten? Wie würde sie die Situation sehen? Das hilft oft, diesen Raum zu öffnen, wo die Situation ein Stück weit besser beurteilt werden kann.
Astrid Lampe verweist darauf, dass Zeit bei der Begleitung der Klientinnen ein wichtiger Faktor ist. Nach einer ersten Gefahreneinschätzung sei es wichtig, auf die Frauen, die mit Gewalterfahrungen in die Ambulanz kommen, zu hören. Sie sollen autonom über jeden einzelnen Schritt selbst entscheiden. Sie sollen die Kontrolle darüber behalten, was, wie und wann unternommen wird. Denn schnelle Trennungen beispielsweise könnten für die Frauen unter Umständen gefährlich werden.
In der Therapie selber geht es darum, was für die Patientinnen sehr hilfreich ist, wenn man diese Bindung und diese Liebe, die auch drinnen steckt, respektiert
und ihnen zu verstehen gibt, ich verstehe, was dich dort haltet, aber es gibt diesen anderen Teil und den müssen wir auch sehen. Wichtig ist, dass die Patientinnen lernen, zwischen realer Schuld und innerer Schuld differenzieren zu lernen. Sehr oft sind die Frauen natürlich auch, machen sich schuldig, unter Anführungszeichen, indem sie vielleicht auch die Kinder vernachlässigen oder. Das wäre ja reale Schuld. Aber diese Schuld, ich habe es verdient, die stimmt natürlich nicht. Und nur weil ich das oder jenes nicht oder diesen und jenen Wunsch nicht befolge, bin ich nicht schuldig, sondern wäre mir zu Recht. Also diese reale Schuld von dieser inneren Schuld differenzieren zu lernen, ist ganz ein wesentlicher Prozess, der dann auch hilft, die Situation klarer zu erkennen.
Manchmal bleiben die Frauen in diesen Beziehungen. Oder es kommt trotz vielfältiger Bemühungen im therapeutischen und familiären Umfeld zu Rückfällen. Was können Freunde und Angehörige dann noch tun, wenn sie der Mutter, der Schwester, der Tochter, dem Sohn oder einer Freundin in einer Abhängigkeitsbeziehung helfen wollen?
Ich glaube, dass es wichtig ist, den Betroffenen diese unterstützende Hand hinzuhalten und zu sagen, vielleicht kann man als Angehöriger auch sagen, ich kann es nicht ganz verstehen, was du da machst. Oder mir blutet das Herz zu sehen, wenn meine Schwester so misshandelt wird. Aber ich bin für die da und ich verstehe es jetzt nicht. Aber ich verstehe jetzt auch, dass du im Moment nicht anders kannst. Und sobald du anders kannst, du weißt, ich bin da. Und auch wenn du nicht anders kannst, ich bin da für dich. Auch wenn ich das nicht akzeptiere, was dir da passiert. Und auch wenn ich das nie in meinem ganzen Leben für gut heißen werde. Aber ich bin für dich da. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um diese Isolation, diese Stigmatisierung und diese ungemeine Beschämung zu verhindern.